Herzlich willkommen, liebe Irina, zu einer neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Du bist ja schon unser Gast gewesen, ich glaube in Folge 2.
Sehr früh.
Vielleicht kannst du dich nochmal ganz kurz vorstellen für alle, die jetzt die Folge 2 nicht gehört haben und jetzt erst dazugekommen sind.
Sehr gerne. Ich bin Irina vom Lohnteam bei Vibertax. Wir betreuen die Mandanten im Lohn und natürlich auch bei den Betriebsprüfungen. Und ja, in Folge 2 haben wir auch schon mal über Nettolohnoptimierung gesprochen und heute schauen wir uns mal die Prüfungen an. Ich freue mich drauf.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Vielleicht magst du uns kurz mal abholen, was gibt es denn alles für Prüfungen? Weil wenn jetzt ich aus der Steuerberaterseite spreche oder was die meisten Mandanten kennen, ist die Wirtschaftsprüfung und die Betriebsprüfung, aber im Lohn gibt es ja nochmal ganz andere Themen.
Ja, die Prüfung, die alle eigentlich kennen, weil sie turnusmäßig alle 4 Jahre verpflichtend durchgeführt wird, ist die Sozialversicherungsprüfung. Da kommt die Deutsche Rentenversicherung und prüft hier jede Betriebsnummer turnusmäßig alle 4 Jahre und da ist auch jeder drin, egal wie groß das Unternehmen ist, auch wenn nur beispielsweise eine Haushaltshilfe ist, das wird rein auf die Betriebsnummer geprüft. Gerade die Kapitalgesellschaften werden dann noch regelmäßig in der Lohnsteuer geprüft. Hier gibt es keinen so festen Turnus wie jetzt bei der Lohnsteuer, aber eben insbesondere GmbHs werden hier sehr, sehr regelmäßig auch von der Finanzverwaltung geprüft, ob hier alles korrekt gelaufen ist. Und dann gibt es noch spezielle Prüfungen im Baulohn beispielsweise, gibt es dann noch die Winterbeschäftigungsumlage, die geprüft wird, ob hier alles korrekt abgeführt wurde. Und wenn Kurzarbeit durchgeführt wird, wird geprüft, ob die Kurzarbeit korrekt abgeführt, also berechnet und abgeführt wurde. Und beim Baulohn haben wir beispielsweise noch die Saisonprüfung, die dann natürlich jedes Jahr, wenn der Saisonkurzarbeit-Zeitraum vorbei ist, eben auch wieder geprüft wird, stichprobenartig.
Da ist ja viel los, wenn ich mir jetzt aus Mandantensicht vorstelle, wie läuft das ab? Wie kriege ich mit, dass ich geprüft werde? Was muss ich tun? Muss ich Angst haben? Kommen die zu mir nach Hause? Das sind so Fragen, die ich immer wieder höre.
Ja, früher war das auch wirklich so. Die kamen auch wirklich nicht nach Hause, aber kamen in den Betrieb und dann hat man eben diesen Termin bekommen und an dem Tag stand dann der Prüfer vor der Tür und man musste sämtliche Akten irgendwie auf dem Tisch haben und dann war das wirklich früher wie so ein Taubenschlag. Dann sind irgendwie alle verrückt herumgelaufen und haben die Unterlagen rausgesucht, die der Prüfer angefordert hat. Heute ist es ein bisschen entspannter, denn heute finden die Prüfungen aus der Ferne statt und auch für die Mandanten ist es relativ entspannt. Wir haben manchmal Mandanten, wo man wirklich sagt, oh je, wie kann man so viel Pech haben? Da kommt wirklich jede Woche die nächste Prüfungsanordnung. Erst kommt die Sozialversicherungsprüfung, dann kommt die Finanzamtsprüfung. Ach, dann machen wir noch eine Winterbeschäftigungsumlageprüfung und die Mandanten sagen dann wirklich, was kommt noch? Aber es ist im Großen und Ganzen tatsächlich so, dass die meiste Arbeit durch uns erledigt wird. Also der Mandant wird informiert, es steht eine Prüfung an, dann wird ein Prüfzeitraum festgelegt in der Regel, wann von wann bis wann die Prüfung stattfinden wird. In der Regel wird dann eben auch hier drin stehen, dass das Ganze eine digitale Prüfung ist und die Unterlagen eben zur Verfügung gestellt werden müssen. Also es kommt keiner nach Hause und die Mandanten haben dann eben auch entspannt Zeit, die benötigten Unterlagen zusammenzustellen, die wir nicht ohnehin schon haben. Wenn man selber abrechnet, wenn Firmen also selber abrechnen, haben sie da entsprechend die gleiche Zeit, das zusammenzustellen.
Das heißt, ich höre raus, der Brief quasi kommt zu uns als Steuerberater. So kenne ich das auch in den meisten Prüfungen, in manchen vielleicht nicht.
Richtig.
Aber man muss keine Angst haben, dass man plötzlich überfallen wird. Wenn jemand wirklich nach Hause kommt, wie die Steuerfahndung oder so, ist meistens mehr im Auge wie eine reguläre Prüfung.
Ja.
Aber bei einer ganz klassischen regulären Prüfung wie die, die wir heute besprechen wollen, ist es meistens halb so dramatisch und es ist wirklich nur ein Zettel. Da steht, du wirst geprüft, dann bekommst du eine Info von deiner Lohnbearbeiterin und dann geht's los. Und eigentlich muss der Mandant wenig tun, außer Unterlagen bereitstellen.
Richtig. Der Brief geht in der Regel tatsächlich auch an den Mandanten. Mhm. Das heißt, der wird auch informiert. Es kommt so ein bisschen darauf an, wer das macht. Häufig werden Steuerberater und Mandant informiert, manchmal nur der Mandant, der informiert uns dann so, oh Gott, da kommt eine Prüfung, was sollen wir jetzt machen? Und dann ist erstmal Entspannung angesagt. Die meisten Unterlagen, also gerade, ich rede jetzt mal aus, wie es bei uns läuft, die meisten Unterlagen haben wir eh. Also wenn wir mit unseren Mandanten zusammenarbeiten, fordern wir ja die Sachen, die prüfungsrelevant sind, von vornherein ja an, sodass häufig Mandanten wenig damit zu tun haben. Und dann kann es aber passieren, dass eben jetzt beispielsweise in der Sozialversicherungsprüfung der Prüfer sagt, er hätte gerne für den Mitarbeiter den Befreiungsantrag in der Rentenversicherung, für den Mitarbeiter hätte gerne Immatrikulationsbescheinigung, bei dem Mitarbeiter würde er gerne mal den Stundennachweis sehen. Und dann gucken wir, ob wir die Sachen haben, und wenn wir die Sachen nicht haben, hat es dann eben der Mandant und dann wird es eben nachgereicht.
Das heißt, der Prüfer filzt nicht komplett alles, sondern der nimmt sich auch Stichproben, ja, und wenn er daraus feststellt, dass irgendwas im Argen ist, dann geht er halt in die Tiefe.
Ja.
Das heißt, ja.
Das ist interessanter. Das hat sich in den letzten Jahren verändert. In den letzten Jahren, also die ursprünglichen Prüfungen waren ja bei dem Mandanten zu Hause sozusagen, ja, also in den Geschäftsräumen. Und da war es wirklich so, man musste dem Prüfer die Ordner hinstellen. Und dann war das so, man selber kennt ja so ein bisschen die Leichen im Keller, falls man welche hat. Natürlich haben wir nie welche, aber sollten, ne? Und dann ist es immer so ein, na, findet er es nicht? Und man sagt dann natürlich nichts zu. Und dann ist es so ein Glücksspiel gewesen. Jetzt ist es aber so, dass natürlich auch die Prüfer mit KI arbeiten.
Okay.
Das heißt, die Prüfer haben einen digitalen Vollzugriff auf die abgerechneten Daten und können das Ganze über die KI schon mal prüfen lassen. Und die bekommen von der KI Listen, was sie anfordern sollen. Mhm. Also da macht eigentlich eher, so dieses Zufallprinzip macht eher die KI inzwischen und guckt hier natürlich auch schon ganz konkret, wo ist einfach was falsch oder wo ist was von der Plausibilität seltsam oder was ist halt einfach stichprobenartig, was wird sich angeschaut.
Sehr spannend. Wenn ich jetzt so denke, von Beginn einer Prüfung bis zum Ende, wie lange muss ich als Unternehmer rechnen, dass das dauert? Wie lange muss ich mir Sorgen machen, dass er irgendwas findet oder auch nicht?
Es sollte sehr, sehr zügig gehen. Also wenn jetzt, ich bin jetzt mal bei der Sozialversicherungsprüfung, wenn jetzt bei der Sozialversicherungsprüfung der Prüfer sagt, er kommt am 15. Mai, dann sollte das innerhalb von einer Woche eigentlich erledigt sein.
Okay, ja, das ist schnell.
Der schaut sich im Vorfeld die Daten an, dann kommt die Anforderungsliste. Wir in Zusammenarbeit mit dem Mandanten stellen die Sachen zusammen, schicken das, der Prüfer prüft es durch. Und wenn da nichts ist, was bei uns in der Regel dann ja auch so ist, dann kommt die Information, passt, der Prüfbericht wird erstellt, freigegeben von allen Seiten. Und dann kann das auf 1-2 Wochen erledigt sein, bis tatsächlich alles abgeschlossen ist. Wenn natürlich Unterlagen nicht nachgereicht werden können, weil sie fehlen. Oder wenn irgendjemand im Urlaub ist beispielsweise, ne? Dann kann sich sowas verzögern dann kann es halt auch länger dauern. Ich habe momentan tatsächlich noch einen Fall von letzten Jahr April auf,
okay,
weil da aber der Mandant einfach Daten nicht liefert.
Okay.
So, und dann sitzen wir halt fest.
Und angenommen, es geht jetzt ohne Prüfungsfeststellungen durch, easy, aber sollte der Prüfer doch was finden, wie erfahre ich das? Kriege ich auch wieder einen Brief? Gibt es Strafen, Zinsen, whatever? Womit muss ich rechnen?
Mhm. Ich bleibe jetzt auch mal bei der Sozialversicherungsprüfung. Das erfährt man schon im Laufe der Prüfung. Also wenn mir der Prüfer die Anforderungslisten schickt, ich kenne ja meine Mandanten und der Mandant kennt ja auch seinen Betrieb. Und es werden jetzt hier Unterlagen angefordert, wo man schon weiß, klappt vielleicht nicht so richtig. Dann weiß man schon, da könnte was kommen. Dann unterhält man sich ja auch mit dem Prüfer. Und man kann ja auch viele, viele, viele Sachen wegargumentieren. Also unsere Hauptaufgabe jetzt seitens von wir als Steuerkanzlei, unsere Hauptaufgabe in der Betreuung der Betriebsprüfung ist, dass wir den Prüfern was wegargumentieren.
Okay, also doch irgendwie wie ein Bazar. Also so kennt man es auch aus der Betriebsprüfung, die jetzt nicht Sozialversicherung betrifft, dass man doch nur Verhandlungsspielraum hat. Hat man hier auch. Und wie viel in der Regel im Prozent kann man so wegdiskutieren? Was würdest du schätzen? Schätzfrage vorgezogen.
Viel. Man kann viel weg argumentieren. Es gibt Sachen, da muss man einfach sagen, ja, ist einfach so. Mhm. Und da braucht man auch nicht diskutieren. Mhm. Aber es gibt schon Sachen, die man weg argumentieren kann. Und der Schätzfrage, also ich würde sagen, gut 60-70% kann man schon weg argumentieren.
Das heißt, Augen auf bei der Steuerberaterwahl. Je besser der Berater bzw. die Lohnansprechpartnerin, desto mehr Erfolg hat man da auch, wenn wirklich mal was im Augen liegt.
Ja.
Wir hatten ja letztes Mal zusammen auch eine Prüfung. Da war ich echt beeindruckt, wie viel du da wegdiskutiert hast. Das waren ja tausende Euro für den Mandanten, der da wirklich sich ordentlich was gespart hat dann und das eben nicht zahlen musste. Also das ist wirklich beeindruckend und sehr gut. Wenn ich jetzt Mandant bin, ich habe gerade gestartet, die ersten 4 Jahre sind noch nicht rum. Wie kann ich mich denn vorbereiten? Was würdest du empfehlen, präventiv für eine Prüfung überhaupt zu tun? Sollte ich mir vielleicht wenig Nettobestandteile raussuchen oder kritische Themen und nur Bruttogehälter zahlen? Oder wenn ich das mache, wie dokumentiere ich das? Wie stelle ich euch das bereit, damit es durchgeht?
Da auch nochmal der Verweis gerne auf die Folge 2. Wer die noch nicht gehört hat, kann sich die gerne dazu auch nochmal anhören. Der einfachste Fall ist natürlich, allen Mitarbeitern einen Bruttolohn zu zahlen, der auch mit einem guten Puffer über dem Mindestlohn ist und sonst nichts. So, dann läuft so eine Prüfung wirklich innerhalb von 3 Tagen einfach ergebnislos durch. Wenn man aber seinen Mitarbeitern was zukommen lassen möchte, alles, was steuernd ist, V-frei ist, hat als Preis, dass man es dokumentieren muss. Mache ich also beispielsweise steuerfreie Sonnenfeiertags-Nachtschichtzuschläge, muss ich halt dokumentieren. Mache ich also den Stundennachweis entsprechend dokumentieren. Stelle ich meinen Mitarbeitern Dienstwagen zur Verfügung, muss ich sicherstellen, dass zum Beispiel der Bruttolistenpreis stimmt, dass alle Unterlagen korrekt sind. Gebe ich meinen Mitarbeitern Gutscheine, muss ich halt sicherstellen, dass diese Gutscheine auch tatsächlich dem Gesetz entsprechen. Und auch hier alle Belege gut dokumentiert sind. Mache ich einen Mitarbeiter steuernd SV-frei, dann muss ich halt nachweisen können, warum der steuernd SV-frei ist. Beispielsweise, weil es ein Werkstudent ist oder weil es eine kurzfristige Beschäftigung ist. Man muss die Unterlagen immer belegen, man muss alle Unterschriften haben. Je mehr Lohnoptimierung man betreibt, umso mehr Unterlagen muss man dokumentieren.
Und welche Unterlagen brauche ich und wie dokumentiere ich das am besten? In Papier, digital, schicke ich das meinem Steuerberater? Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Sätze sagen.
Unsere Empfehlung an unsere Mandanten ist immer, schickt uns alles. Dann ist es einfach ein zweites Auge drauf. Oder ein zweites Paar Augen drauf. Wenn Mandanten uns nicht alles schicken, dann können wir es natürlich nicht so prüfen. Dann ist es aber trotzdem auch so, dass wir den Mandanten eben mitteilen, wenn wir beispielsweise eine Befreiung haben, also wenn wir bei einem geringfügig Beschäftigten die Information bekommen, der möchte nicht in die Rentenversicherung einzahlen, dann informieren wir den Mandanten, bitte den Befreiungsantrag beidseitig unterschreiben und mit zu den Akten nehmen. Wird sicherlich dieses Jahr auch nochmal als Thema kommen. Ab 1.1.27 gibt es hier eine neue BVV, eine neue Verordnung, wie diese Prüfungsunterlagen digitalisiert werden müssen. Da sitze ich schon dran, hier eine Strategie für uns und unsere Mandanten auszuarbeiten. Da werden wir sicherlich auch noch eine Folge zu machen. Und ab dann ist es tatsächlich verpflichtend, dass alle Unterlagen digital zur Verfügung gestellt werden und sogar das Speicherformat wird vorgegeben und auch die Namensgebung wird vorgegeben durch den Gesetzgeber. Also empfehle ich eigentlich jetzt schon, alles zu digitalisieren. Die Unterschriften müssen original vorliegen. Natürlich ist im Arbeitsrecht leider immer noch so. Aber dann wirklich einzuscannen und das Ganze digital abzulegen. Gerne wirklich auch an uns schicken, dann haben wir auch einen Blick mit drauf. Und
das heißt, man sollte sich auch halt auf Mandantenseite auch damit auseinandersetzen, ob nicht eine HR-Management-Software irgendwie Sinn macht, wenn man nicht alles im Papier haben möchte, wo es halt auch irgendwie revisionssicher archiviert ist, weil so ein Drive-Laufwerk ist im Zweifel mal schnell weg, wenn man jetzt keine IT im Hintergrund hat.
Absolut.
Und das ist dann Worst Case.
Absolut, ja, oder auch wenn man eine IT im Hintergrund hat, ne? Also es ist ja irgendwie so, die Hackerangriffe sind halt schon eine reale Gefahr heute, gerade auch für diese personenbezogenen Daten. Und natürlich ist dem Prüfer das dann im Zweifel egal, so wie ihm früher auch schon egal war, wenn man gesagt hat, naja, wir hatten einen Wasserschaden, hat der Prüfer gesagt, naja, ich brauche trotzdem den Beleg. Ja, und wenn man den nicht hat, dann ist das dem Prüfer ziemlich egal.
Jetzt, wenn ich noch aus Unternehmersicht über die Kosten einer Prüfung spreche, dann habe ich ja sowohl die Zeit, die mir drauf geht, was kostet mich denn die Unterstützung des Steuerberaters in so einer Prüfung? Ungefähr. Also ich sag mal, natürlich abhängig von der Mitarbeiterzahl, aber was würdest du denn da veranschlagen jetzt aus deiner Erfahrung raus, damit man das einkalkulieren kann?
Es ist tatsächlich abhängig von der Größe des Unternehmens und wie viel Unterlagen angefordert werden. Wenn vorausgesetzt, die Unterlagen sind sauber geführt, das ist immer die Voraussetzung, dann sind es wenige Stunden und dann kommt man bei so einer SV-Prüfung, ich sag mal bei der mittleren Unternehmensgröße, kommt man da mit unter 1.000 Euro weg. Müssen Unterlagen alle nachgefordert werden, funktioniert es dann einfach noch nicht so richtig, muss viel wegdiskutiert werden, auch mit dem Prüfer, dann steigt es natürlich dann nach oben. Aber wenn das alles ordentlich geführt ist und wir im Idealfall die Unterlagen auch schon vollständig und korrekt da haben, dann ist das eine relativ zügige, einfache Geschichte, die dann in der Regel auch sauber durchgeht, ohne Beanstandung, weil wir ja die Unterlagen von vornherein hatten. Und dann ist es ein dreistelliger Bereich.
Okay, sehr gut. Also Motivation, die Unterlagen alle sauber bereit zu halten.
Ja, damit steht und fällt es wirklich in der Prüfung, es ist so.
Wir hatten es jetzt gerade vorher schon, du hast erwähnt, alle Nettolohnoptimierungen führen zu Dokumentationspflichten. Was sind jetzt so aus deiner Erfahrung raus die Prüfungsschwerpunkte in den letzten Monaten, Jahren geworden?
Wir haben dieses Jahr einen ganz neuen Prüfungsschwerpunkt, der uns vor eine wieder neue Herausforderung stellt. Und zwar, es geht mal wieder um die Gutscheine, überraschenderweise.
Hol uns doch mal kurz ab, was das bedeutet, wer davon betroffen ist, weil ich glaube, es sind mehr, wie man jetzt vielleicht meint, wenn man den ersten Satz hört.
Ja, also viele Arbeitgeber nutzen völlig zu Recht die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern einen monatlichen Gutschein über bis zu 50 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei zu geben. Diese Geschichte ist eine sehr, sehr alte Geschichte. Eigentlich ist es nämlich hier eine Bagatelllösung, die wir einfach schamlos ausnutzen. Der Gesetzgeber sagt, man kann seinem Mitarbeiter bis zu 50 Euro im Monat einfach steuerfrei als Sachbezug gewähren. Damit sollen einfach Sachen, die so im Bagatellbereich einfach im täglichen Miteinander ausgetauscht werden, einfach steuerfrei bleiben. Wie zum Beispiel, ich darf mein Handy im Betrieb laden. Mhm. Dieser Strom wäre eigentlich ein Sachbezug, der zu versteuern wäre. Und es fällt unter diesen Bagatellparagrafen. Was Arbeitgeber seit Jahren machen, ist, dass sie diesen Bagatellparagrafen nutzen, um ihren Mitarbeitern einfach systematisch jeden Monat einen Gutschein zur Verfügung zu stellen. Und das war der Finanzverwaltung schon immer ein Dorn im Auge, weil es geht hier einfach um wahnsinnig viel Geld, wenn wir mal überlegen, weiß nicht, 40 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte auf 50 Euro im Monat, die theoretisch möglich sind. Da geht es um ziemlich viel Geld, das man im Endeffekt steuernd SV-frei ausgeben kann. Also ist es schon immer so ein Dorn im Auge und deswegen wurde da eben schon immer gesagt, ja, aber es muss halt wirklich ein Sachbezug sein. Und ein Sachbezug ist eine Sache, nicht Geld. Und auch kein Geld surrogat. Und die Vorschriften wurden hier in den letzten Jahren immer mal wieder verschärft. Zuletzt in einer großen Reform 2019, in dem dann eben auch klargestellt wurde, nur ein begrenztes Warenangebot oder auch Dienstleistungsangebot ist nutzbar. Rausgenommen wurden damals eben Amazon und eBay, insbesondere als Open Loop, oder auch Kreditkarten, die aufgeladen wurden, damit man damit bezahlen kann, weil eben gesagt wurde, das sind eigentlich, ist es ja Geld, das hier ausgegeben wird. Und was wir dann immer, oder auch Mandanten, oder eigentlich so ziemlich jeder, dann eigentlich immer so unter der Hand so gesagt hat, naja, nimmst halt einen Gutschein von Edeka beispielsweise und dann kann der Mitarbeiter sich daher dann einen Amazon-Gutschein holen. So, das hat man ja dann einfach so gemacht. Und naja, die Finanzverwaltung ist ja auch nicht, wie man in Bayern so schön sagt, auf der Brennsuppen dahergeschwommen. Die wissen das halt auch und tatsächlich ist es dieses Jahr Prüfungsschwerpunkt. Das heißt, die Finanzverwaltung schaut sich dieses Jahr verstärkt an, ob mit den Gutscheinen, die ausgegeben werden, ein Drittgutscheinerwerb möglich ist. Sprich, gebe ich meinem Mitarbeiter einen Gutschein von einem Händler, der Gutscheine von anderen Händlern anbietet. Dann ist das leider ein Geldsurrogat, sprich Bargeld, und steuern das versicherungspflichtig. Die Androhung stand ja lange im Raum und eigentlich ist es uns allen bewusst. Und dieses Jahr wird es tatsächlich geprüft und dieses Jahr hat es auch schon Firmen getroffen, die guten Gewissens ihren Mitarbeitern eben Gutscheine ausgegeben haben von, ich weiß nicht, Edeka, Mediamarkt, sonstige, die halt an den Kassen Gutscheine haben von Amazon, Wunschgutschein und einfach anderen Händlern. Damit ist es kein Sachbezug mehr, sondern damit ist es eben ein Bargeldbezug, der entsprechend versteuert werden muss. Und das wird dieses Jahr in den Prüfungen tatsächlich durchgezogen, dass hier diese Gutscheine rückwirkend steuern- und sozialversicherungspflichtig abgerechnet werden müssen oder beziehungsweise dann in der Prüfung eben berechnet werden.
Das ist natürlich auch 4 Jahre gerechnet, wenn man jetzt mal den Prüfungszeitraum annimmt, schon ein bisschen Geld, das da fällig wird. Und da sollte man sich schon dieses Jahr spätestens Gedanken machen, wenn ich so einen nicht zugelassenen Gutschein im Einsatz habe, wie kann ich das ersetzen? Weil was natürlich weiterhin geht, vielleicht kannst du das auch mal kurz aufzeigen, sind sowas wie Tankgutscheine für kleine Tankstellen, vermute ich.
Ja.
Korrigiere mich gerne. Oder so Themen wie Edenred, das vielleicht jeder kennt. Oder was gibt es noch, dieses Givi oder GIF-Gutscheinsystem, das auch noch funktioniert. Worauf man sich vielleicht dann eher fokussieren sollte, um nicht irgendwelche unzulässigen Gutscheine herauszugeben.
Ja, also was ich in der Beratung mit den Mandanten immer mache, ist, ich gehe gar nicht in die Richtung, ich versuche eher zu sagen, was ist denn eigentlich zulässig? Mhm. Ne? Also was möchte denn der Gesetzgeber? Also um nicht jetzt die Lücken zu suchen, weil diese Lücke kann ja nächsten Monat schon wieder nicht mehr aktuell sein. Also, ein Gutschein ist dann ein Sachbezug, wenn ich damit nur und ausschließlich Waren oder Dienstleistungen in einem begrenzten Warenangebot nutzen kann. Mhm. Beispielsweise, ich habe einen Blumenhändler und dieser Blumenhändler hat an seiner Kasse keine weiteren Gutscheine hängen, dann ist das ein Sachbezug. Oder auch der Friseur, wo mein Mitarbeiter hingeht, der hat keine Gutscheine an der Kasse ausliegen und damit wird hier wirklich nur diese Dienstleistung als Sache verschenkt. Dann haben wir einen Sachbezug. Bei Tankstellen haben wir wieder das Problem, dass an Tankstellen häufig Gutscheine ausliegen, die damit gekauft werden können. Inwieweit das so aktuell auch korrekt ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber mir wurde mal zugetragen, dass bei der Aral zweierlei Gutscheine gekauft werden können. Ein Gutschein für die Aral und ein Gutschein, in dem wirklich nur Sprit oder Öl oder eben Sachen, Waren fürs Auto eingekauft werden können. Und also Aral hat da reagiert und wir möchten anscheinend einfach diese Gutscheinlösung gerne behalten und haben reagiert und mit diesem bestimmten Gutschein kann wohl auch tatsächlich nur der Sachbezug fürs Auto erworben werden. Und der wäre dann wieder zulässig. Dieser generelle Aral-Gutschein wäre wieder nicht möglich, weil man eben hier wieder Gutscheine erwerben kann.
Man hört schon raus, es ist nicht so easy peasy. Ja. Im Zweifel Rücksprache halten.
Die Frage ist tatsächlich, Rücksprache halten mit wem? Denn ja. Also wenn man zum Beispiel mal guckt, Aldi und Edeka haben ja letztes Jahr Januar ihre AGBs geändert und erlaubt, dass Gutscheine der Restbetrag ausgezahlt werden kann. Mhm. Und damit ist es leider auch wieder Bargeld. Das heißt, seit Januar letzten Jahres funktioniert das nicht mehr. Das heißt, man muss eigentlich, wenn man so einen Gutschein hat, in die AGBs gucken und muss eigentlich auch in den Laden gehen und gucken, gibt es hier Gutscheine und das eigentlich jeden Monat erneut und das auch in der Prüfung nachweisen können. Und da, wen soll ich fragen? Also ich weiß es natürlich auch nicht, wenn mich jetzt ein Mandant anruft und sagt, Mensch, hier, der Tante-Emma-Laden hier bei uns, geht der? Weiß ich nicht, ich kenne die AGB nicht, ich weiß nicht, ob da Drittgutscheine erwerbbar sind. Eigentlich muss man wirklich eine echte Sache bei einem, eigentlich nur noch echte Waren verschenken, um auf Nummer sicher zu gehen. Alles andere ist Grauzone, ist ein Risiko.
Ja, spannend. Also Augen auf bei der Gutscheinwahl in 2026.
Ja. Wie du hattest es angesprochen, diese Gutscheinkarten.
Ja.
Hier gibt es aktuell noch eine Ausnahmeregelung. Wer also diese Gutscheinkarten hat, aufpassen muss man dann beispielsweise, dass nur ein gewisser Postleitzahlenkreis möglich ist, also maximal zwei Postleitzahlenkreise mit drin sind. Dann gibt es aktuell noch eine Ausnahmeregelung für diese Gutscheinkarten wie Edenred oder auch GIF, wenn man sie so ausspricht. Die kann man dann weiter nutzen. Was zum Beispiel auch kein Bargeld ist, ist Gold.
Mhm.
Gold ist ein Sachbezug oder auch Kryptowährung. Kann man nutzen.
Das fragen mich ja auch viele Mandanten, ob sie sich da jetzt so einen pauschal besteuerten 10.000 Euro Goldbarren holen können. anderes Thema. Aber, aber für den Fuffi kann ich es nutzen.
Für den Fuffi kann man es nutzen, richtig. Da kann man auch einfach mal Krypto oder Gold nutzen. Das ist ein Sachbezug aktuell noch.
Ja, sehr spannend. Und neben den Gutscheinen, was ist aus deiner Erfahrung? Du hast gerade schon gesagt, Film und PKW ist ein Thema. Was fällt dir da noch so ein und worauf sollte ich achten in ein paar Sätzen?
Der Kreis ist natürlich eng an Möglichkeiten. Auch da nochmal der Verweis auf Folge 2. Es gibt ja Barzuschüsse, die pauschal versteuert werden können, wie zum Beispiel Erholungsbeihilfe mit bis zu 156 Euro im Jahr zuzüglich Beträge für Angehörige. Firmenwagen, Firmenrad ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Ne? Das kann man auf verschiedene Weisen machen. Da gibt es ja nicht nur die Entgeltumwandlung, sondern man kann auch ein Firmenrad zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn steuerfrei zur Verfügung stellen. Was können wir machen?
Die Zinsen fallen mir gerade noch ein für Gesellschafterdarlehen. Was ist fremdüblich? Ist der vielleicht zu viel gezahlte Zinsbetrag Arbeitslohn? Oder der zu günstig überlassene Zinssatz, wenn ich jetzt das Darlehen bekomme als Gesellschafter, Geschäftsführer, habe ich einen Arbeitslohn bezogen. Ist auch noch heiß, also nicht nur VGA, sondern auch Arbeitslohnthematik.
Ja, richtig. Richtig. Was vielleicht jetzt auch, momentan ist es ja auch relativ schwierig, hier auf dem Markt tätig zu werden, was man den Mitarbeitern gewähren kann, ja, sind beispielsweise zinsfreie Arbeitgeberdarlehen, den Mitarbeiter da zu unterstützen. Auch da Vorsicht vorab beraten lassen. Es gibt hier Grenzwerte, alles bis 2600 Euro ist unproblematisch. Was dann darüber hinaus ist, da muss man dann wieder einen geldwerten Vorteil versteuern. Aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Also ich glaube, dass diese Gewährungen aus der Gießkanne immer schwieriger werden, abgesehen jetzt beispielsweise von der Erholungsbeihilfe, die natürlich in der Höhe gering ist, sondern da muss man, glaube ich, immer mehr gucken, was man individuell für den Mitarbeiter macht. Was zum Beispiel ja auch immer noch möglich ist, ist, diese 50 Euro zu nutzen, um für den Mitarbeiter eine Krankenversicherung abzuschließen. Mhm. Wir haben jetzt die Krankenkassenreform, vielleicht ist das auch für viele Mitarbeiter interessant, Mitarbeiter werden immer älter, oder eben auch andere Versicherungen für die Mitarbeiter abzuschließen. Wichtig ist da, dass der Arbeitgeber der Versicherungsnehmer ist. Mhm. Sonst ist es wieder ein Geldsurrogat und wieder steuerpflichtig. Oder auch, um den Sport zu unterstützen, hier vielleicht auch Verträge mit Fitnessstudios abzuschließen. Mhm. Und solche Geschichten gibt es ja auch. Wichtig eben auch hier, dass der Arbeitgeber immer der Vertragspartner ist. Also ich glaube, dass eben diese Gewährungen, diese Nettolohnoptimierungen individueller werden müssen auf den einzelnen Mitarbeiter, auf einzelne Mitarbeitergruppen. Oder auch wirklich so eher als Cafeteria-System aufgebaut. Wir haben verschiedene Sachen und der Mitarbeiter kann wählen, je nach Lebenssituation, was für ihn interessant ist. Was wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist der Kindergartenzuschuss. Familien kann man unterstützen mit dem Kindergartenzuschuss. Der ist in voller Höhe steuern-DSV-frei. Auch in der zweiten Folge habe ich den, glaube ich, auch schon angepriesen. Also wenn, solange man Kinder hat im Kindergartenalter, kann man das unbedingt absolut gut nutzen. Relativ risikolos.
Sehr gut. Und als Dauerbrenner fallen mir natürlich noch so Themen ein wie Betriebsveranstaltungen, Scheinselbstständigkeit. Da schauen die Prüfer ja auch immer drauf. Ja. Also auch hier Achtung. Bewirtungskosten, vielleicht sonstige Themen, die ich meinem Arbeitnehmer zuwende, wenn ich dem einen Gutschein kaufe für einen Urlaub oder so, ist das natürlich auch kritisch.
Ja.
Und Arbeitslohn oder Geschenke an Geschäftsfreunde.
Oh ja, das ist auch ein Thema, das in den letzten Jahren immer höher poppt. Ja. Was man nicht vergessen darf, gerade auch bei den Betriebsprüfungen. Früher hatten die Prüferordner. Heute haben die Vollzugriff auf FIBU und auf Lohn. Mhm. Das heißt, die sehen natürlich auch, dass der Arbeitnehmer hier was bekommen hat. Die sehen, dass Geschenke ausgegeben wurden, dass hier was auf freiwillige soziale Aufwendungen gebucht wurde und fragen da natürlich nach. Oder auch eben Sachen an Geschäftsfreunde. Das sind Themen, die hatten wir früher in den Prüfungen wenig drin. Heute passiert das sehr, sehr oft, weil die Prüfer es halt sehen können.
Sehr spannender Abschluss, Irina. Wenn wir jetzt mit einer Schätzfrage enden, wie viele, ich sage mal, Gutscheine werden denn aktuell richtig ausgegeben oder wie viele falsche sind denn noch im Umlauf, wenn wir beim Gutscheinthema bleiben? Was schätzt ihr? Ich weiß die Antwort nicht, aber mich interessiert dein Bauchgefühl.
Ich glaube, dass mehr als die Hälfte fehlerhaft sind. Ich glaube, dass viele noch sowas machen wie Aldi, Edeka. Und auch viele diesen Drittgutscheinerwerb gar nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, mindestens die Hälfte.
Wäre jetzt auch mein Bauchgefühl gewesen. Man sieht in den Fibus, wir weisen zwar darauf hin, aber immer wieder irgendwelche Gutscheine, die nicht passen. Oder man sieht es halt erst beim Abschluss, wo es halt dann schon, ich sag mal, zu spät ist, vor allem wenn das Mandat alles selber macht.
Was wir auch in der täglichen Beratung leider feststellen, ist, dass Mandanten trotzdem auch wirklich die Lücken suchen möchten. Mm. Was können wir da machen? Oder ja, dann machen wir es halt trotzdem. Findet der Prüfer das? Ja, im Zweifel. Also da ist schon auch eine relativ hohe Risikobereitschaft da, bei den Unternehmen das Risiko einzugehen. Mm-hmm. Merken wir so. Also deswegen mindestens die Hälfte, ja.
Ich glaube schon. Schöner Abschluss. Vielen Dank, Irina, für diese Folge. Es geht weiter mit dir in einer neuen Folge zum Thema Entlastungsprämie mit dem Florian zusammen. Auch hier ein Hinweis, die auf jeden Fall anzuhören, wer es noch nicht gemacht hat. Ansonsten bis nächste Woche Donnerstag.
Ja, freue mich. Danke.